Liebe Geschwister und Freunde, wer über die Nachrichten am Geschehen um uns herum teilnimmt, der entdeckt folgende Tatsache. Geistliche Führer christlicher Glaubensgemeinschaften, die verkünden an christlichen Festtagen, was nach ihrer Ansicht für den Einzelnen, die Gesellschaft, die Politik, für die Welt zur Zeit oder auch zeitlos von größter Bedeutung ist. Mit diesem ihrem Tun stehen die Kirchenoberen in einer guten Tradition. Und jetzt kommt eine ganz persönliche Wertung von mir, ob sie mit ihren Botschaften auch das treffen, was Menschen wirklich hilft. Da habe ich persönlich so meine Zweifel. Was ist Tradition? Auch Jesus hat zum Ende eines großen jüdischen Festes seine Botschaft verkündigt. Hören wir doch einmal, um was es geht. In Johannes 7, den Versen 37 bis 39, finden wir folgende Begebenheit. Aber am letzten Tag des Festes, der Höchste war, trat Jesus auf und rief, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Jesus trifft mit seiner Botschaft die zentrale Angelegenheit eines jeden Zuhörers. Lebendiges Wasser. Wer einmal in Israel war, und viele von euch wissen, dass wir vor ein paar Wochen da waren, der erlebt viel eindrücklicher als bei uns, auch wenn es hier mal wochenlang nicht regnet. Ohne Wasserzuweisung, ohne Genuss von Wasser, und Wasser ist mein Leben, ohne Wasser bist du tot. Und er erlebt aber auch mit Wasser. Kannst du selbst in der Wüste gut leben? Das haben wir gesehen im Kibbutz En-Gedi. Und En-Gedi wird schon im Alten Testament genannt. Da stehst du mitten in der Wüste, weil dort Wasser ist, in einem blühenden Garten. Jesus greift hier nicht ein wichtiges Thema oder eine bedeutende Fragestellung auf. Er wendet, so sehe ich das, dem dicksten Problem zu und er macht ein persönliches Angebot zur Lösung. Ja, er verbirgt sich sogar für die Lösung. Menschen, so erleben wir das, die formulieren Thesen, Appelle und rufen dann zu veränderten Lebensstilen auf. Jesus unterbreitet zur Lösung des zentralsten Problems ein persönliches Angebot. Wie sagt man heute, er ist total involviert. Aber das stimmt auch. Die Stillung des Lebensdurstes erfolgt auch bei ihm nur unter Anwendung. Auf unserer Israel-Reise habe ich nun gelernt, wie wichtig historische, geografische und sprachliche Hintergründe für das Verstehen von Bibeltexten sind. Deshalb vergegenwärtigen wir uns zunächst einmal, in welcher Situation, in welchem Umfeld Jesus so auftritt. Viele sind zum Laubhüttenfest, man kann auch sagen Erntedankfest, gekommen, und zwar nach Jerusalem. Vielleicht, wird hier nicht gesagt, konnten sie eine Rekordernte feiern, oder ihnen war wegen einer miesen Ernte eher zum Jammern zumute. Aber egal, wie die Ernte auch ausgefallen war, auf jeden Fall wollten die Festbesucher Gott, dem Geber aller Gaben, danken. Und das Erntedankfest, das war nicht das Fest der Prasser, also dass nur die hingekommen wären, die im Überfluss bekommen haben. Nein, auf dem Fest waren die im Gesetz Unterwiesenen. Und das war letztendlich das Volk Gottes. Und Menschen zelebrierten buchstabengetreu das vorgeschriebene Ritual. Und das Fest wurde in zwei großen Dimensionen gefeiert. Zuerst einmal wurde das Laubhüttenfest aus historischem Anlass gefeiert. Und der liturgische Rahmen, den ich jetzt hier beschreiben möchte, wurde zur unauslöschlichen Erinnerung an die Zeit, in der Israel als heimatlose Wanderer und ohne festes Dach über dem Kopf in der Wüste umhergezogen waren. Und Gott hatte sie in der Zeit, dass sie nicht untergingen, mit Wasser versorgt. Das war der erste Punkt. Ein zweiter Anlass zur Feier des Laubhüttenfestes war die Feier als Erntedankfest. Es war nicht nur ein Dankfest für eine bestimmte Ernte, sondern zugleich der fröhliche Dank für alle Freigebigkeit der Natur. Und die ist ja in Israel recht groß, durch die das Leben der Menschen ermöglicht und zu einem glücklichen Leben wurde. Und dieses Fest wurde schon von einem Historiker das heiligste und größte Fest der Juden genannt. Und im Alten Testament in Jesaja gibt es den Traum von der kommenden Welt und da wird dieses Fest in der ganzen Welt gefeiert. Das Ganze mit seinen Zeremonien und im Mittelpunkt stehenden Psalmen war Dank der Menschen für die Gottesgabe des Wassers, das jetzt im eigenen Land vorkam, durch Regen ergänzt wurde und wo man auf die Erfüllung weiterer Verheißungen wartete. Eine solche Verheißung, die damals noch nicht erfüllt war und auch heute noch nicht ganz, die lautet so: In Hesekiel 47, Vers 7 beginnend: Und als ich zurückkam, siehe, da standen sehr viele Bäume am Ufer auf beiden Seiten. Und er sprach zu mir: Dies Wasser fließt hinaus in das östliche Gebiet und weiter hinab zum Jordantal und mündet ins Tote Meer. Und wenn es ins Meer fließt, soll dessen Wasser gesund werden, und alles, was darin lebt und webt, wohin der Strom kommt, das soll leben. Und es soll sehr viel Fische dort geben, wenn dieses Wasser dorthin kommt. Und alles soll gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Und es werden an ihm die Fischer stehlen, von En-Gedi bis nach En-Eglayim wird man die Fischgarne aufspannen. Denn es wird dort sehr viele Fische von aller Art geben, wie im großen Meer. Aber die Teiche und Lachen daneben werden nicht gesund werden, sondern man soll daraus Salz gewinnen. Und an dem Strom werden an seinem Ufer auf beiden Seiten allerlei fruchtbare Bäume wachsen und ihre Blätter werden nicht verwelken. Und mit ihren Früchten hat es kein Ende. Sie werden alle Monate neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden zur Speise dienen und ihre Blätter zur Arznei. Das war die Verheißung, die damals am Laubhüttenfest noch galt. Und wir haben ein Stück dieser Verheißung, wie sie jetzt in Erfüllung geht, gesehen. Du stehst am Toten Meer, jedes Jahr geht es einen Meter weiter zurück, weil das Wasser verdunstet. Du siehst in der Ferne die weißen Berge, wo Salz gewonnen wird. Und dann trittst du am Ufer in einen Park ein, wo das Wasser von unten aus den Quellen kommt, aber Süßwasser. Du gehst durch einen Bach, der entsteht, wo ganz feines Lebewesen gerade sich entwickelt, und kommst, und kein Mensch weiß, wie es geschehen ist, an einen Teich, wo die Fische drin sind. Mit diesem Teil des Festes, dem achten Tag, der ja hinzugefügt wurde, geht es um das Wasser in Gegenwart und Zukunft, um das Leben heute und morgen. In diese soeben beschriebene Situation hinein macht Jesus jetzt ein völlig neues, ein anderes Angebot, ein persönliches, in dem es aber auch eben um Wasser geht. Wie fröhlich das Laubhüttenfest auch verlief, wie prächtig der Tempeldienst auch zelebriert wurde, es gab offensichtlich Durstende in dieser festfeiernden und jubelnden Menge. Und denen will Jesus noch mehr geben als das, was Tradition und feierliche Gottesdienste offensichtlich anbieten. Wenn ihr Wasser haben möchtet, das den Durst der Seele stillt, dann kommt zu mir. Jesus weiß, dass jeder von uns Durst hat und ihn irgendwo stillt. Das ist heute genauso wie damals. Als Durststiller unserer Tage, so scheint mir, kommt ja wohl heute offensichtlich alles in Frage. So unbekömmlich die Getränke auch sein mögen. Und was alles Durststiller ist, da ist man manchmal doch sehr überrascht. Ein Mann aus der Politik, der das deutsche Volk lange geleitet hat, fühlt sich eher zum Buddhismus hingezogen und angezogen, meine Lieben, und das ist Trinken. Mit der Begründung von christlichen Völkern seien die Weltkriege ausgegangen. Und dabei übersieht er, dass es im vom Buddhismus geprägten Land Felder der Massentötung gegeben hat. Merkt ihr, wie dumm wir manchmal beim Trinken sind? Und Jesus bietet sich selbst als Wasser des Lebens an. Er weiß sich eben als besseres Getränkeangebot als alles, was es auf dieser Welt gibt. Und diese Einladung hat Jesus bei persönlichen Begegnungen Einzelner auch immer wieder ausgesprochen. Zum Beispiel jener Frau, die trotz 5 gescheiterter Ehen eben nicht gescheiter geworden war und immer wieder sich die falschen Durstlöscher reinzog. Damals auf dem Laubhüttenfest hat es angefangen. Und das bietet Jesus jeder Generation und jedem von uns ganz persönlich. Und wer dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Meine Lieben, mir ist das so aufgefallen, nicht Rituale, Traditionen und fromme Festlichkeiten und Lebensgewohnheiten stillen unseren Lebensdurst, sondern nur eine Verbindung mit Jesus und das Trinken bei ihm. Ich lebe nicht und du lebst nicht von glorreichen, schönen oder auch eben möglich belastenden Erinnerungen aus der Vergangenheit. Ich lebe auch nicht ausschließlich in den frommen Bahnen der Gegenwart, sondern ich lebe von dem, was ich täglich von Jesus empfange und weitergebe. Denn ich trinke bei Jesus mit einer persönlichen Verheißung. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Jesus befreit von dieser andauernden Sorge, die ich manchmal so habe, den Lebensdurst richtig zu stillen. Du und ich, wir sind bei ihm an der richtigen Quelle. Und jetzt kommt es, was wir gerne überholen, hören. Er macht uns zur Quelle. Haben wir diese Einzigartigkeit, unsere, ich will so sagen, Veredlung in Christus begriffen? Lassen wir sie zu? Ihr Lieben, ich stelle diese Frage vom Text her. Stehen wir in dieser Praxis? Jesus hat eine ganz andere Vorstellung von der Stillung des Lebensdurstes, wie wir es oft praktizieren. Es geht ihm nicht nur darum, dass du selbst trinkst und dir danach den Mund abwischst und genügsam bist, sondern es geht ihm darum, dass wir als Beschenkte weiterschenken. Ströme von tätiger Nächstenliebe, Ströme von Frieden und Freude, die Atmosphäre, das Flair des Reiches Gottes, das soll von dir und mir ausgehen. Ich will es so auf den Punkt bringen, Jesus hat uns als Erfrischung für unser Umfeld vorgesehen. Jesus will die Durstigen, Mühseligen und Beladenen über uns erquicken. Diese Einladung von Jesus verdeutlicht, in Christus, meine Lieben, sind wir wirklich eine neue Kreatur. Wie Christus, lebensspendend. Und deswegen fragt uns der Text hier alle miteinander, wie weit sind wir hier fortgeschritten? Bei der Vorbereitung habe ich eine interessante Geschichte gefunden. Der koreanische Billy Graham, Dr. Billy Kim, gibt diesem Angebot Jesu eine herausfordernde Auslegung. Er nennt Coca-Cola als eine größte Firma weltweit, die eine große Vision, ein echtes Ziel, eine Strategie hat. Muss so eine Firma ja auch. Ein Motto ihrer Vision lautet, das konnte ich da nicht mehr so ganz entnehmen, es gibt 6 Milliarden Lichtpunkte in einer durstigen Welt. 6 Milliarden Kunden weltweit wollen, so sagt die Firma, die sagt nicht sollen. Die Firma sagt wollen, erfrischt werden. Jeder Erdenbürger soll den Geschmack von Coca-Cola kennen. Und dann kommt die hochinteressante Verbindung zu unserem Text. Eine Getränkefirma entwickelt ihre Bestimmung und Vision. Und jetzt fragt er, und wir Christen? Seine Bewertung? Wir haben weder eine Vision noch eine Strategie, um die Menschen vom lebendigen Wasser von Jesus Christus kosten zu lassen. Und wenn Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen, dann spricht er nicht zuerst von unserer Aufgabe, sondern von unserer Potenz. Da ist schon ein Unterschied. Er spricht von unseren Möglichkeiten, unserer Ausstattung, eben unserer Missionsfähigkeit und ihrer und unserer Missionsdringlichkeit. Auch jetzt kann ich wieder aus Israel berichten. Wir haben in Israel Pastoren von Gemeinden kennengelernt, bei denen das Wasser, so wie hier im Text beschrieben, sprudelte. Insbesondere einer steht mir da vor Augen. Und dieses Wasser, meine Lieben, das hatte scharfe, reizende Elemente, wenn er es den orthodoxen Juden darbot. Da war dann schon was los. Aber es gab auch dieses Wasser wirklich wie ein Strom der Liebe. Das habe sogar ich gespürt, wenn es den Palästinensern dargebracht wurde. Jeder bekam das Wasser so offensichtlich, wie er es brauchte. Als Abschluss seines Angebotes macht Jesus nun deutlich, niemand kann mit Bedauern klagen, dass das Angebot Jesu nur ein Sonderangebot auf dem Laubhüttenfest war und damit ein zeitlich begrenztes Angebot für diesen Festtag. Nein, im Heiligen Geist ist Jesus gegenwärtig. Und so wiederhole ich, womit wir Menschen unseren Durst stillen, ist überraschend und oft abwegig. Was insbesondere, ich sag das mal so, das Fernsehen und Internet zum Trinken anbieten oder uns sogar einflößen, behaupte ich, das ist oft der Gipfel an verseuchtem Getränk. Die Trinkangebote, aber jetzt kommt diese Seite, meine Lieben, sind Geisterangebote mit ihren Wirkungen. Und das wusste schon das Neue Testament. Wer Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst und so weiter trinkt, wie es in Galater 5 beschrieben wird, der wird davon benebelt. Und das wissen wir von anderen Gebieten alle nur zu gut. Das heißt, du bist Geisteskind dessen, was du trinkst. Und den Heiligen Geist trinken, so heißt es auch in Galater 5, bringt Liebe, Friede, Geduld. Und ich wiederhole weiter, der Heilige Geist will uns nicht in die Vergangenheit bringen wieder oder dort sogar hängen lassen. Er will unser Leben heute und hier quick lebendig. Die großen Taten Gottes aus der Vergangenheit rühmen und preisen wir im Geist. Über sie führt uns der Geist in die Anbetung. Darum geht es, wenn es um Geschichte geht. Ich persönlich zum Beispiel preise Jesus Sterben nicht, weil jemand aus dem Lobpreisteam Lieder oder auflegt oder Gewohnheiten das so hergeben. Nein, weil mir Gott meine Befreiung, meine Entlastung offenbart hat. Und weil ich im Kreuz einen Schatz habe. Für Jesus ist der Heilige Geist keine stagnierende Größe, sondern eine dynamische. Er wird genossen und dennoch als Erfrischung weitergegeben. Und Jesus stellt sich seine Jünger nicht als Nachfolger mit dem Heiligen Geist im Kerker vor, sondern mit uns, wie sagt man in der Küchentechnik, als Durchreiche. Nur bei dem hat der Heilige Geist seine Wirkung erreicht, wo er nicht versiegt, sondern zur neuen Quelle wird. Meine Lieben, ein Christ, der die Klaviatur aller frommen Rituale beherrscht und in vorbildlicher Frömmigkeit lebt, aber nicht im Heiligen Geist, wie hier von Jesus beschrieben, das ist im Grunde, das müssen wir feststellen, eine Katastrophe. Jesus wünscht, dass wir dem Heiligen Geist in unserem Leben Einfluss geben. Dass wir, um auf diesen Text zu sagen, den achten Tag besonders feiern. Wie oft habe ich nicht so gelebt, wie Jesus mich gewollt hat? Das war schon die Frage, die in der Vorbereitung an mich herangetreten ist. Aber jetzt kommt das Glück, das wir haben bei Jesus. Aber welch ein Glück, dass man bei Jesus auch verspätet in seine Berufung einsteigen kann. Wir brauchen nicht wegen des empfundenen Grabens zwischen biblischer Aussage und eigenem Erleben zu resignieren und aufzugeben. Die tiefe Sehnsucht, jetzt endlich in Christus hineinversetzt zu werden, als Gebet und Offenheit, das kann der Anfang sein. Ich hoffe, Sie haben das so mitbekommen. Jesus hat uns Quellenfunktion zugedacht. Was das bedeuten, könnten wir überzeugend auch wieder in Israel sehen. Was wäre Galiläa ohne die Jordanquellen? Das wäre ein armes Gebiet. Aber mit den Jordanquellen, ach, das protzt nur so von Natur und Kraft. Mit diesen Quellen gilt, alles Leben strömt aus dir. Das kann man direkt greifen dort. Die Ströme lebendigen Wassers, des Überflusses in den Gläubigen, ist das Bild des Geistes der Kraft, der sich durch die Gläubigen offenbart. Zum Beispiel, indem er für Christus Zeugnis ablegt. Er ist lebendig machender Geist, indem er zum Beispiel Kehrung, Heilung und Befreiung schenkt. Er ist sprudelnder Geist im Wiedergeborenen, der Gemeinschaft und Anbetung lebt. Der Heilige Geist geht in den an Jesus Glaubenden ein, tränkt ihn und bricht wieder aus ihm hervor und schafft um ihn herum Leben. So lädt uns Jesus ein, unsere Trinkgewohnheiten zu überprüfen und seinem Angebot den Zuschlag zu geben. Und das ist meine Erfahrung. Ohne ein gerüttelt Maß an Training und Übung wird das nicht gehen. Amen.